Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge eures vermeintlichen Lieblingspodcasts Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos, mit einem neuen pfiffigen Thema und natürlich meinem pfiffigen Kollegen, dem Leon. Sei gegrüßt, mein Lieber.
Ja, sei ebenfalls gegrüßt. Ich weiß jetzt nicht, pfiffig nehme ich natürlich, klingt gut, gut anmoderiert, gefällt mir. Was jetzt pfiffiger ist, ob ich oder das Thema, das finden wir vielleicht gleich raus. Aber ich habe auf jeden Fall was dabei, ich bin vorbereitet, das ist schon mal die halbe Miete, würde ich sagen, und dann zeige ich dir mal, was wirklich gute Themen sind, um hier gleich mal kämpferisch einzusteigen.
Super, schön zu hören, dass dein thematischer Rucksack gepackt ist, du die Boxhandschuhe umgeschnallt hast und bereit bist für die erste Runde. Für euch wäre es natürlich ganz nett zu wissen, was wir uns heute widmen oder genauer anschauen, wenn ihr es nicht aus dem Folgentitel bereits ableiten konntet. Es geht diesmal nicht so sehr um das, was auf der Leinwand passiert ist, sondern eher, was hinter den Kulissen passiert ist. Es geht nämlich um den unerwartetsten Drehort-Fact zu den ersten mittlerweile 10 Filmen der Bond-Reihe. Also, erste Dekade der Bond-Sammlung ist absolviert, geschafft. Das heißt, wir haben auch ein größeres Kontingent, aus dem wir uns jetzt bedienen können. Und eben heute gucken wir einmal auf die Dreharbeiten oder was vielleicht doch etwas unvorhergesehen daherkam. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du dabei hast. Der Blumenstrauß an Möglichkeiten ist sehr, sehr groß. Wir haben ja auch vieles schon in den einzelnen Besprechungen angesprochen. Und bin zuversichtlich, dass das heute durchaus interessant werden könnte.
Absolut. Ich habe auf jeden Fall auch was dabei aus dem großen Blumenstrauß, wie du ihn schön genannt hast. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir da schon so richtig drauf eingegangen sind. Vielleicht auch gleich schon als kleine Andeutung, ob es ein klassischer Drehort ist, ist es auf jeden Fall nicht. Aber es gehört so zu dieser ganzen, nicht auf der Leinwand, sondern drumherum in diese Thematik. Und ich glaube da, ja, um schon mal einen kleinen Hinweis zu geben, finden wir ganz gut zusammen und können da nochmal ein paar, bisschen Licht vielleicht an der einen oder anderen Stelle ins Dunkel bringen. Ich glaube, es ist ja manchmal ganz spannend. Ich glaube, nicht alle, die uns anhören, informieren sich ja immer krass, was vielleicht um die Filme sonst noch passiert ist. Ist vielleicht ja gar nicht schlecht, da nochmal so ein kleines Spotlight drauf zu richten, auch wenn wir nicht alles abdecken werden können. Also bin mal gespannt.
Auf gar keinen Fall.
Wie arg wir uns auch unterscheiden.
Also. Das Format glänzt durch seine Kürze. Wenn wir jetzt alles ausgraben würden zu jedem Film, dann hätten wir Überlänge und das wollen wir euch ersparen. Deswegen haben wir geguckt, was für uns so im Kosmos der Möglichkeiten am naheliegendsten ist und was wir präsentieren können. Vielleicht kommen wir bei der einen oder anderen Option dann auch auf den gleichen Nenner. Vielleicht sind wir heute auch komplett auf unterschiedlichen Zügen unterwegs. Aber wenn ich mich nicht irre, hast du das letzte Mal den Anfang gemacht. Das würde ja zwangsläufig bedeuten, ich darf heute das erste Mal zuerst rausschießen und würde einfach mal mit meinem Pick beginnen und Absolut. Wir gucken mal, wo es hinführt.
Gerne, ich bin gespannt.
Wie sollte ein klassisches Bond-Setting aussehen? Wahnsinnige Stunts, riskante Action und, nicht zu vergessen, die Verpflichtung, alles mit der Art von Eleganz zu tun, die uns den Atem raubt. Aber auch hinter den Kulissen ging es nicht immer so glamourös zu. Während manche Schauspieler es vorziehen, selbst in die Bresche zu springen und sich ihre Action-Szenen mit einer beachtlichen Portion Hingabe zu geben, gibt es auch die andere Sorte, die ihre Stuntmänner als unverzichtbare Helden anerkennen. Sean Connery zählt eindeutig zu letzteren. Klar, ab und zu schwingt auch er die Fäuste, aber wenn es ums Eingemachte geht, ist er sehr dankbar, einem Stuntman die Lebensgrundlage zu ermöglichen. Ein Paradebeispiel dafür liefert ihm Harold Sakata, der als Oddjob in James Bond Goldfinger ordentlich für Schaden sorgt. Und zwar nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im echten Leben. So verpasst er dem Schauspieler bei einem sehr legendären Kampf eine lang anhaltende Verletzung an der Wirbelsäule. Doch richtig absurd wird es erst in Feuerball, einem Bond-Abenteuer, das Connery zunehmend von seiner berühmten Rolle als Geheimagent entfremdet. Der Film ist berühmt für seine vielen Unterwasserszenen, die schlappe 25% der gesamten Handlung ausmachen. Und die waren so anspruchsvoll, dass sie immer wieder und wieder gedreht wurden. Ein wahrer Albtraum für alle Beteiligten, aber nicht nur für die Crew. Denn während der Schauspieler mit harter Arbeit und einer beachtlichen Portion Geduld gegen die Wellen ankämpft, hat er auch außerhalb des Sets die Ehre, sich von einem Heer an Journalisten regelrecht malträtieren zu lassen. Da verliert man schnell die Lust, sich weiterhin in die eisigen Tiefen des Ozeans zu treiben, ganz zu schweigen von der nötigen Portion beruflichen Enthusiasmus. Doch jetzt kommt die Sahnehaube auf diesen besonders bitteren Eisbecher. In einer besonders unglücklichen Szene muss Connery face-to-face mit einem echten Karibik-Griffhai auf Tuchfühlung gehen. Und das ist, wie soll man sagen, ganz große Schweinepisse. Zwar könnte man sagen, einmal ist keinmal vergeben und vergessen, aber leider blieb der Umgang mit Haien und anderen Unterwassertieren während der gesamten Dreharbeiten ein wiederkehrendes Problem. Es gab immer wieder unschöne Zwischenfälle, die für so manches Zucken der Augenbrauen sorgten. Das wirft nicht nur einen Schatten auf die Sicherheitsvorkehrungen, sondern lässt auch so manchen Tierschützer mit offenen Mündern und fragenden Blicken zurück. Die Konsequenz daraus? Es bleibt nicht nur ein Geschmäckle bei der Sicherheitsplanung hängen, sondern auch bei der Frage, wie viele Raketenwissenschaftler eigentlich an diesem Projekt beteiligt waren.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da war einiges drin, würde ich sagen. Mega gut. Ich will es ja noch nicht so arg loben. Würde gleich mal, bevor wir uns krass in den Austausch gehen, meins anschließen. Wohl wissend, dass es auf jeden Fall in eine definitiv andere Richtung geht. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und genau, würde da mal reinstarten. Unerwarteter Filmfact, da habe ich natürlich so einiges im Gepäck. Da es mit dem Reim vielleicht wohl besser nichts wird, lieber gleich zum Wesentlichen. Ich habe für euch natürlich nichts Geringeres als Filmgeschichte mitgebracht, die, das ließ sich leider nicht verhindern und so ehrlich muss ich sein, über unsere bisherigen 10 Filme hinausreicht. Und doch passt es perfekt, da alles seinen Anfang im ersten Film und der Jagd auf Dr. No nahm. Wer von euch mindestens einen Film aus der Bond-Reihe gesehen hat, wird es kennen, vermutlich aber sogar jene unter euch, die keinen der Filme gesehen haben. Und um das Rätsel perfekt zu machen, jedes Mal ist es gleich und doch immer anders. Jeder Film hat eine andere Version und doch liegen dem Ganzen am Ende immer 1 Minute und 47 Sekunden oder 60 Takte zugrunde. Ihr habt's erraten? Natürlich, es handelt sich um das Bond-Theme, das mittlerweile in 70 verschiedenen Versionen produziert wurde und doch immer eindeutig zu erkennen ist. Ihr denkt vielleicht, ich langweile euch mit einem der spektakulärsten Urheberrechtsverfahren? Definitiv nicht. Ist sicher schon hinlänglich bekannt und ich habe etwas weiter für euch gegraben, um noch einige Neuheiten rauszufinden. John Barrys Erfolg im Bond-Franchise ist unbestritten und auch er hatte seinen Anteil am Bond-Theme. Und bei so einem Banger könnte man ja auch folgerichtig meinen, John Barry, der verdiente sich eine goldene Nase dabei. Tja, nicht so ganz. Also anfangs eigentlich gar nicht. Weder bekam er viel Zeit, noch kannte er die Romane oder bekam schon produzierte Filmausschnitte zu sehen und schon gar nicht bekam er viel Geld dafür. Läppische umgerechnete 1.100 Euro bekam er für die Gun-Barrel-Szene des ersten Films, um diese zu retten letztendlich. Also er hatte die Aufgabe, diese Szene, sag ich mal, musikalisch zu unterlegen und tat dies auch für diesen Mini-Betrag. Eigentlich nur schwer zu glauben, dass es am Ende so eine Volksgeschichte wurde, sowohl zwischen John Barry als auch mit dem gesamten Bond-Theme, das unter jedem Film mittlerweile hinterlegt ist. Definitiv ein Fakt aus der Kategorie unerwartet.
Schön. Schöner Gedankengang. Da sind wir auf zwei ganz andere Ansätze quasi gegangen. Das hat das Themenfeld ja auch offen gelassen. Das ist tatsächlich auch was ich nur am Rande mal mitbekommen habe. Deswegen schön, dass du es so ausführlich aufgearbeitet hast. Wahrscheinlich auch für euch da draußen sehr, sehr hilfreich.
Ja, ich weiß, also vielleicht um da gleich zu bleiben, wenn du schon ansprichst, was ich halt krass finde, du hast es in jedem Film so. Ich habe mir da mehrere Artikel dann auch durchgelesen, weil es da ja, wie gesagt, diesen Rechtsstreit gab. Da will ich auch gar nicht eingehen, weil ich nicht weiß, ob das richtig oder falsch ist oder was am Ende die Rechtsprechung war, ist aber, dass Barry der Song nicht gehört, so wie es oft auch genannt wurde, sondern dass es seinem Vorgänger, der das eigentlich geschrieben hatte, einem gewissen Norman gehört. Und was ich aber krass fand, dass es halt so immer wieder auftaucht, immer wieder verwendet wird, aber er halt irgendwie, ich glaube, 5 Tage Zeit hatte und halt einfach irgendwie ein Taui dafür gekriegt hatte. So, mach mal, wir brauchen noch was, ist alles fertig, nur da hakt's noch. Mach bitte, irgendwie das Beste draus. Das fand ich so ganz wissenswerten Fakt. Stimmt aber auch, dass wir total unterschiedlich unterwegs sind und du ja eher mit dem Blick dann auf die wichtigen Charaktere oder wichtigen Personen in den Filmen eingegangen bist, die dann auch auf der Leinwand zu sehen sind. Fand ich auch einen sehr coolen Ansatz. ja, weil da, glaube ich, auch viel hinter den Kulissen passiert, wo man jetzt nicht unbedingt mit rechnet und was immer wieder spannend ist. Hast du sonst vielleicht noch irgendwelche Sachen gehabt, die dich, sag ich mal, in den Bann gezogen haben, oder war das eher so, ja, das sticht ganz klar für dich heraus?
Nee, das nicht unbedingt. Also, um das vielleicht nochmal kurz aufzugreifen, warum ich auf meine Heilgeschichte zurückgekommen ist. Das war ja auch ein Thema, was wir mit ziemlicher Sicherheit in der Podcast-Folge damals, das ist ja schon wirklich eine Weile her, thematisiert haben. Und ich einfach nicht begreifen konnte, wie es dazu gekommen ist. Also, gerade Connery, der ja wirklich nicht viel Stunts selber gedreht hat, sondern immer jemand anderes. Also das ist ja auch total nachvollziehbar, weil seine Aufgabe ist das Acten und nicht irgendwie Action nachzustellen. Nicht im Vergleich natürlich zu Daniel Craig, der vieles selbst gemacht hat, aber auch körperlich ganz anders veranlagt war oder ist. Und dann macht er schon was selber und ihm wird garantiert, ey, das ist eine ganz sichere Nummer hier. Und am Ende bist du dann halt da Facebook, also wirklich von Angesicht zu Angesicht mit einem Hai da unterwegs und dass du dann halt keinen Bock mehr hast und das ganz schön drückend auf die Stimmung am Set ist, ist ja schon mal ein Thema. Aber wenn du dann halt noch weiter liest und rausfindest, ey, da gab es noch so manche Situationen unter Wasser, auch mit Stuntmännern, die dann gebissen wurden und so, die alles andere als funny klingen, wo man sich dann schon fragt, gegenüber den Tieren, halt sowieso immer schwierig mit Tieren zu drehen, weil meistens jetzt so der Tierschutz mal so ganz und gar nicht erstrangig ist, aber dann auch noch sich in gefährliche, also Menschen in absichtlich gefährliche Situationen bringt, indem man da irgendwelche Haie mit irgendwelchen Drähten versucht zu fixieren oder unter Betäubungsmittel setzt, damit man mit denen drehen kann.
Stark.
Das ist schon abartig.
Also ja, und wie du sagst, ist ja auf mehreren Leveln halt auch einfach nicht so ganz korrekt. Zum einen bringst du die Menschenleben extrem in Gefahr, unnötigerweise, und zum anderen, ja, hast du dann da ein Hai, dem es damit sicher auch nicht unbedingt gut geht, wenn du den unter Betäubungsmittel sonst irgendwas setzt. Also, ja, finde ich auch schwierig. Ich glaube aber, da finden wir auch in den nächsten Filmen noch das ein oder andere, was wir sicher eingangs immer wieder erwähnen können, was dann doch mal schiefgelaufen ist. Ich fand auch einen coolen Fact, den ich auch noch nicht auf dem Schirm hatte und vielleicht auch gerade passend bei uns ist, dass Roger Moore irgendwie wie eine Art Angst vor Waffen hatte, was natürlich
auch... Das war meine Nummer 3 tatsächlich.
Ah, stark, ja. Stark. Dann sind wir schon schön im Game.
Also es ist halt ein absoluter Pazifist, das kann man seiner Biografie auch rauslesen, also hasst eigentlich Waffen und Waffengewalt und ähnliches, wie auch immer man dann auf die Idee kommt, sich als James Bond mit der Lizenz zum Töten, durchaus auch mit Schusswaffen.
Ja, das Honorar muss auch gut gewesen sein, dass er seine Sachen über Bord geworfen hat, gesagt hat, so, ja, nee, finde ich cool, mache ich mit, weil es gab ja schon ein paar Filme, wo er sich hätte inspirieren lassen können, was es eigentlich bedeutet, also schon stark.
Ja, tatsächlich kann ich noch meine Nummer 2 einfach mal kurz herausholen. Das war das Intermezzo von Diana Rigg und Lazenby. Die war wohl kein großer Fan von ihm, wie viele Leute am Set, weil er ja wohl sehr negativ aufgefallen ist mit seiner Attitude. Und sie extra vor jeder Kussszene oder jeder Szene, wobei irgendwie näher aneinander geraten, immer absichtlich Knoblauch gegessen hat, um da ordentlich Eindruck zu schinden, und er sich deswegen auch wohl tierisch beschwert hat bei den Produzenten, dass das unmöglich von ihr sei. Und dann hat es auch wohl ab und zu mal geknallt hinter den Kulissen zwischen den beiden. Aber das ist halt, also das fand ich unerwartet, weil sie ja quasi auf der Leinwand das große Liebespaar und Bonds erste richtige Liebe und seine erste und einzige Ehefrau quasi spielt. Und dann kriegst du halt mit, hintenrum war da nichts mit Liebe und Zuneigung, sondern da wurde absichtlich eine ganze Knoblauchzehe gegessen, um dem anderen da eins auszuwischen.
Ja, ist auch krass, ist halt extrem kontraproduktiv, ne? Also du musst ja am Ende trotzdem zum Ergebnis kommen, und es stand ja offensichtlich dann, so wie ich das jetzt verstanden habe, nicht zur Diskussion zu sagen, ja, wir besetzen das einfach neu oder ich bin raus aus dem Film, sucht euch jemand anderen, sondern man wollte es ja schon zu Ende bringen, aber wenn du dich dann so verhältst, machst du doch allen einfach inklusive dir selbst das Leben schwer. Also schon sehr stark. Ich habe so Ähnliches, was ich auch so zum Schmunzeln fand, auch aus Diamantenfieber. Da hatte ich noch als zweite Wahl quasi die Werbeplakate von dem Film damals, dass da wohl irgendein anonymer Anrufer nicht so richtig begeistert von gewesen ist, weil Bond irgendwie so, oder in dem Fall Connery, extrem im Hintergrund war und gar nicht so plakativ als die Hauptperson dargestellt wurde, sondern von Frauen eingerahmt wurde, die auch sehr im Vordergrund und sehr freizügig waren und quasi halt dann der Blickfang waren. Und irgendwie hat sich im Nachhinein dann so, es hat sich, glaube ich, nie ganz aufgeklärt, aber so ein bisschen herausgestellt, dass wohl einfach Bonds oder Connerys Agenten angerufen haben und sich drüber beschwert haben, um nochmal irgendwie ein bisschen was rauszuholen an Gage, ist natürlich auch stark. Sollte man meinen, man könnte es vorab vielleicht schon gut verhandeln, aber ja, fand ich dann irgendwie auch ganz geil, sich einfach als anonymer Anrufer auszugeben.
Ja, Connery ja sowieso ganz, ganz wilder Typ. Da hat es ja wirklich in Feuerball angefangen mit dem Antipathie zur Rolle, weil er halt einfach gar keine Privatsphäre mehr hatte. Und Man lebt nur zweimal, war es ja wohl ganz, ganz extrem bei den Asia-Drehs, dass er sich teilweise im Hotelschrank versteckt hat oder so, also so ganz, ganz unwürdig leben konnte nur noch, dass er ja gesagt hat, ey, ich möchte hier raus, kriegst ja sonst keine Rollenangebote, weil du bist ja für immer alle James Bond. Ja. Kriegst dann ganze, ganze Stange Geld geboten, damit du dann nochmal für Diamantenfieber wiederkehrst. Das hätte er lieber mal sein lassen sollen, aus meiner Sicht, aber gut.
Definitiv.
Hat dann aber wenigstens, also soweit ich das mitbekommen habe, fast oder einen sehr, sehr großen Teil seiner Gage an wohltätige Zwecke gestiftet oder gespendet, also das dann schon mal sehr, sehr positiv hervorzuheben ist.
Ja, das ist krass, ne? Das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Finde ich eigentlich eine gelungene und coole Aktion dann auch, ja. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, da gab es welche, die dann auch so ein bisschen einfacheren Zugang zum Bond-Universum vielleicht im Nachhinein hatten. Ich habe, glaube ich, auch noch was gelesen, wo er sich mal irgendwann drüber ausgelassen hat, dass er es nicht ganz so geil findet, wenn er in intimen Szenen unterwegs ist und ihm einfach 50 Leute auf den nackten Arsch klotzen oder so. Fühle ich, würde ich jetzt auch nicht so geil finden, aber ja, ich glaube, irgendwann war da vielleicht so der Ofen auch ein bisschen aus, um das vielleicht nochmal so kurz abzurunden. Genau, das waren eigentlich so hauptsächlich die Sachen, die ich mir rausgesucht hatte. Aber vielleicht noch ein spannendes, so Nummer 3 war Der Spion, der mich liebte, hatten wir ja vor kurzem erst in unseren normalen Folgen, sage ich mal. Dafür wurden, das fand ich persönlich ziemlich geil, wurden zwei Enden produziert, zwei verschiedene. In einem stirbt Beißer, im anderen stirbt er nicht. Und ich habe so ganz kurz mich dabei erwischt zu merken, so, wäre auch okay gewesen, wenn er hops gegangen wäre.
Ja, was ist richtig faszinierend, das war, da greife ich jetzt nochmal abschließend ein bisschen vorweg, weil wir mit Moonraker ja auch schon quasi angefangen haben und uns da jetzt auch zeitnah dem Ende widmen und Beißer ja einen wiederkehrenden Auftritt bekommen hat, weil er so geliebt wurde von den Fans und von den Leuten und da ja dann auch einen Turn hat vom Heel to Face quasi, weil ganz viele Kinder gefragt haben, warum muss der denn böse sein? Der ist doch eigentlich so ein lustiger Typ irgendwie.
So ein Clown.
Also der hat ja eine große Fanbase in der Bond-Welt tatsächlich. Also da bist du mit deiner krassen Antipathie relativ allein, einem Anschein nach.
Ja, wenn du schon auf Moonraker anspielst, warten wir mal ab, was da so kommt. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht kann er ja irgendwas wieder kitten, aber ich weiß ja nicht.
Ist und bleibt für mich ein einziger, also der ganze Film ist ein einziger Fun-Fact für mich. Aber
hättest du hier nennen können, das hätte für Aufsehen gesorgt, aber es wäre halt auch nicht innerhalb unserer 10 bisherigen Filme gewesen.
Außerhalb der Konkurrenz.
Dann machen wir die, wir machen die einfach nochmal, die Kategorie, irgendwann, wenn wir mehr zur Auswahl haben, dann ergibt sich da vielleicht auch wieder was, dann kannst du ja deine Auswahl nochmal ändern.
Ja, cool. Ich denke, damit haben wir ein bisschen was zusammengetragen. Vieles war bereits bekannt, wie gesagt, durch die Folgen, da könnt ihr jedes Mal nochmal reinhören. Wir versuchen da ja auch immer irgendwie was zu platzieren, was uns bei den Recherchen über die Füße gelaufen ist. Da gab es quasi zu jedem Film so den ein oder anderen Fact, der vielleicht nicht so ganz offensichtlich ist, wenn man sich nicht mit Bond oder den Dreharbeiten auseinandersetzt. Das hier jetzt sehr komprimiert, unsere subjektive Wahrnehmung. Wir haben also einmal das Bond-Intro mit all seinen Facetten und Hintergründen gegenüber Tauchen mit Haien, obwohl man da gar keinen Bock drauf hat. Und versprochen bekommen, das ist eine safe Nummer, wir haben hier Plexiglasscheiben, das läuft. Dass die dann am Ende irgendwie zu kurz sind oder nur ein geringfügiges Hindernis darstellen, sei an der Stelle mal ausgeklammert. Also die zwei Optionen, Lebensgefahr zwischen geringe Tantiemen, es ist alles dabei.
Auf jeden Fall, wie immer bei uns. Ich glaube, da bin ich schon ganz zufrieden mit uns. Das kann man natürlich auch anders sehen, aber so vom Gefühl her beleuchten wir, glaube ich, schon einiges. So rund um die Bücher, um die Filme, sind da relativ detailliert, deshalb, ja, haben wir hoffentlich heute nochmal ein bisschen was zusätzlich vielleicht reingeben können. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, schwierig wird in dem Fall besser und schlechter, weil es, glaube ich, sehr unterschiedlich ist und beides seine spannenden Inhalte irgendwie bereithält. Und ich freue mich, dass wir da wieder, oder ich wieder mal ein bisschen mehr von dir mitgekriegt habe, was du eigentlich so spannend findest im Bond-Universum.
Mit diesem verbalen Schulterklopfer gehen wir dann mal in die Endcard rein, verabschieden uns und wünschen euch viel Spaß oder hoffen, ihr habt viel Spaß mit dieser Folge. Geht wie immer auf unsere Instagram-Seite, dann könnt ihr auch an der Abstimmung teilnehmen oder eure eigenen Ideen liebend gerne pitchen. Und ansonsten sind wir dann am 1. Mai, am Feiertag, wieder für euch da mit der neuesten Sonderfolge und zwischendurch natürlich, wie gewohnt, die vollumfänglichen Filmfolgen. Auch da immer gerne reinhören. Und das war's. Das letzte Wort übergebe ich gerne dir.
Ja, danke dir. Ich würde auch sagen, ganz viel Spaß habt ihr hoffentlich mit der Folge gehabt. Freue mich auf ein nächstes Mal. 1. Mai, schön frei halten, gleich in die neue Folge reinhören. Schon mal vormerken, dass ihr den nicht verplant habt. Feiertag bietet sich optimal an. Und das soll es aber auch von mir gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit und hoffe, ihr habt weiterhin Spaß auch mit den anderen Folgen. Bis demnächst.
Tschaußen.